Hallo, liebe Freunde des guten Filmgeschmacks. Heute ist eine Folge, da machen wir noch mal kurz, oder besser gesagt, Johannes macht so einen kleinen Sprint und holt zu mir auf, denn der hat unter anderem Culinary Class Wars und The Substance nachgeholt und gibt mal eine kleine Einschätzung von seiner Seite aus. Außerdem geht Arcane los, die ersten drei Folgen. Was wir davon halten, erfahrt ihr in dieser Besprechung, könnt ihr so ein bisschen als eine kleine Buchbesprechung schon fast sehen. Arcane ist jetzt ja mittlerweile voll draußen. Trotzdem haben wir uns jede Folge, also die nächsten kommenden drei Folgen, inklusive dieser, sind wir einmal durchgegangen und haben uns jeweils immer den aktuellen Akt angeguckt, wie unsere Erwartung ist, was wir bis jetzt davon halten. Und wie die komplette Serie dann für uns ist, erfahrt ihr dann in drei Folgen. Deswegen lasst uns nicht länger warten, lasst uns direkt loslegen. Jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 233 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hey, hey.
So, und ja, eine ruhige Woche für uns, würde ich mal sagen, von dem, was wir so gesehen haben. Aber trotzdem super spannend, denn wir haben lange, lange drauf gewartet. Wenn ich von spannend rede, rede ich nicht von der US-Wahl, rede ich nicht von den deutschen politischen Verwürfnissen, sondern von Arcane. Das ist ja viel interessanter als die Realität, die Flucht in den Eskapismus. Denn wir haben echt lange auf Arcane 2 gewartet. Die erste Staffel ist ja 2021 rausgekommen, also genau vor 3 Jahren. Genau, hat lange gedauert, aber jetzt haben wir theoretisch und auch praktisch den Abschluss der Serie. Die zweite Staffel ist auch die letzte Staffel, zumindest laut Netflix. Und wir gucken mal, wir haben die ersten drei Folgen gesehen, wie es bis jetzt danach ausschaut. Sind es wieder 9 Folgen? Weiß man das schon?
Ja. Okay. Ja, die haben ja bekannt gegeben, dass wir dir in diesen 3 Teile, also 3 Folgen pro Woche rausbringen. Und am 23. laufen halt die letzten 3 Folgen an. Deswegen 9 Folgen.
Ja, okay.
9 Folgen. Außer die denken sich so, haha, hier ist noch eine 10.
Die Frage ist, also, ob es wieder auch so in diesen Akten ist. Ne, das wissen wir jetzt erst. Also, in der ersten Folge hatten wir 3 Akte, so Vergangenheit, unsere Protagonisten als Kinder, dann so ein bisschen die Jugendzeit, die haben sich so ein bisschen entlebt und dann das große Finale. Oder die Sachen spitzen sich zu. Ja? Mhm. Und ob das jetzt immer noch so in Akten ist oder ob jetzt sozusagen 9 Folgen das große Finale ist. Weißt du, wo die Zeiten nicht jetzt so groß auseinandergehen?
Ach so, ja.
Weil es gab ja schon noch zeitliche Unterschiede zwischen den 3 ersten Akten.
Zumindest beim ersten. Also der Unterschied zwischen der Folge 6 und Folge 7 in Season 1 war nicht so wie der Unterschied zwischen Folge 3 und 4. Meiner Meinung nach, die einen ewig langen Zeitsprung.
Um die Leute mal ganz kurz abzuholen, was ist Arcane? Arcane ist die Serie, die auf dem, ich würde sagen, eines der beliebtesten Gaming-Franchises der Welt basiert, nämlich Riot's League of Legends. Und die haben sich aus ihrem Universum einen Ort und ein paar Charaktere genommen und da erzählen die Geschichte. Und normalerweise, wie wir Videospiele ja kennen, denken wir uns so, naja, wird halt scheiße. Aber Arcane ist hingegangen, hat gesagt, nichts, wir zeigen euch jetzt mal, wie sowas in gut ist. Mit einer fantastischen Geschichte, fantastischen Animationen, fantastischen Soundtracks. Und das alles gießen wir zusammen und wurde auch zu Recht damals unsere beste Serie 2021. Ich glaube, da waren wir uns beide einig, oder?
Ja, man muss dazu sagen, der ist halt in eine Zeit rausgekommen, wo die Videospiele gerade ihr Hoch hatten. Also die war nicht die einzige Videospielumsetzung, die auf einmal gut funktioniert hat. Aber dafür ging die Videospielverfilmung auch durch 10 Jahre Leid.
Ja. Also, ich meine, kurz danach kam, glaube ich, The Last of Us. Hast du ja noch nicht gesehen. Fand ich ja total fantastisch. Und ja, ne?
Vorher es gibt ein paar. Ja, genau. Aber ich würde den immer noch mit am höchsten einschätzen. Vor allem sind die Serien besser gewesen als die Filme. Häufig. Also jetzt lass mich nicht lügen, aber ich mein wohl.
Okay. Ja.
Und also nicht so, dass das nach 2020 nur gute Videospielverfilmungen gab. Nein. Vor allem auch nicht im Serienbereich. Wir hatten sowas wie diese Resident Evil Serie, die war schlimm.
Ja.
Aber naja, bleiben wir bei Arcane. Arcane läuft ja gut.
Genau, und wir machen es genau wie letzte Mal, dass wir sozusagen immer über den aktuellen Akt reden. Ihr habt Kapitelmarken unten verlinkt, wenn ihr gar nicht gespoilert werden wollt. Wir werden wahrscheinlich drüber schon auch storytechnisch sprechen, weil ich glaube, das ist das Interessanteste für uns. Ich meine, das ist die zweite Staffel einer fantastischen Serie. Wir können uneingeschränkt sagen, guckt euch auf jeden Fall die erste Staffel an und dann natürlich auch die zweite. Jetzt aber mal spoilerfrei, bis wir sozusagen weitergehen in den Spoiler-Teil. Von das, was du jetzt gesehen hast, empfehlungstechnisch würde ich ja schon sagen, ja, easy, könnt ihr weitergucken.
Ja.
Die Frage ist, hat es dich so abgeholt, wie du es dir gewünscht hast?
Ja, vielleicht liegt es so ein bisschen daran, dass da doch die 3 Jahre dazwischen ganz gesund waren. Weil nach Season 1 hatte ich ja wirklich schon das Postgame-Depression. Scheiße, jetzt muss ich mir eine neue Serie suchen. Ich guck die lieber nochmal. Da hatten diese Zeit dazwischen ordentlich gut getan, dass man so ein bisschen akklimatisiert wieder. Aber die holte ich direkt wieder ab. Also die bist wieder komplett drin. Da ist von der Qualität nichts in Abrede gestellt. Also ich bin hyped. Mal gucken, wie es weitergeht.
Ja. Also,
ich kann mich jetzt auf die Samstage freuen.
Genau. Die Samstage werden toll. Und ich würde sagen, also guckt euch die Serie auf jeden Fall an, guckt euch die erste Staffel an und kommt dann gerne zurück, wenn ihr so eine kleine Aufarbeitung der Story haben möchtet oder eine kurze Besprechung, denn ich würde jetzt in den Spoiler-Teil gehen und da trotzdem noch ein bisschen wertend sein. Also, ich kann jetzt gerne weiterspringen für alle Leute, die da gar nichts drüber hören wollen. Ich muss aber mal mit ein bisschen Kritik anfangen. Das ist immer schwierig, wenn ich die erste Staffel so sehr gelobt habe. Aber mir kam teilweise der erste Akt sehr überhastet vor. Also was heißt überhastet? Die haben das Tempo noch mal extrem angezogen und ich wüsste nicht, warum sie das hätten tun sollen. Außer, dass sie sozusagen jetzt irgendeine Art Switch brauchen, um auf ihr großes Finale jetzt hinzukommen, wenn die halt wirklich nur noch diese eine Staffel haben. Und was ich damit meine ist, wir hatten nach Teil 1 ja diesen Anschlag im Grunde von Jinx auf den Rat. Und wir starten im Grunde auch genau da. Der Rat liegt in Trümmern, es gibt Tote, es gibt Verletzte, alle wollen Rache. Und im Grunde ist der erste Akt so, okay, wie geht die Oberwelt mit dem Angriff um? Was sind die Ideen? Und die Idee ist, wir bilden so eine Taskforce und hunten Jinx down. Ja? Und das passiert aber alles so unfassbar schnell. Und gleichzeitig kommen für mein Empfinden die sehr gut geschriebenen Charaktere da nicht so ganz gefühlstechnisch mit auf das Pacing der Geschichte. Weil ich glaube, zum Beispiel Caitlin, die macht hier Sinuskurven hoch und runter. Vielleicht ist das der emotionale Ausnahmezustand, in der sie ist, aber die wechselt für mein Gefühl halt sehr schnell in eine Richtung, in der der Autor sie unbedingt haben möchte und der nicht jetzt organisch dahingewachsen ist.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das würde ich eigentlich so einen Kritiker auch anbringen. Man erkennt es jetzt, also wir haben natürlich nur die ersten drei Folgen gesehen. Man erkennt es vor allen Dingen an diese Taskforce. Wir haben da irgendwie unsere fünf Charaktere in dieser Taskforce. Aber einer von denen hat nicht ein Wort bis jetzt gesagt. Ja. Und die anderen ist auch eigentlich nur mehr oder weniger ein Stichwortgeber, um in der dritten Folge direkt gesagt bekommen, so, ja, wir brauchen die nicht mehr. Und denkst mir so, hä? Okay, dann hättet ihr aber auch schon von vorne rein zu zweit einfach nur reingehen können, wenn... Naja. Ja, das ist ein bisschen schade, aber ich muss sagen, die erste Staffel ist auch relativ fad. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich habe die ja nochmal gerewatcht.
Ich hatte nur den ersten Akt bis jetzt gesehen. Und der war halt in sich so unfassbar stimmig. Weil im Grunde ist halt ja nur dieser... Also der erste Akt ist ja dieser Heist. Und im Grunde die gleiche Thematik. Ja, die klauen irgendwas. Irgendwas passiert auf der Oberwelt und die Oberwelt will Rache. Das ist der erste Akt. Und dann, was passiert? Was ist der Ausgang davon? Und hier ist es ja auch ein bisschen so. Es passiert was, natürlich ein bisschen in einem größeren Dimension. Die Oberwelt will Rache und am Ende passiert irgendwas.
Ja, gut, aber ich glaube, so wird das auch weitergehen. Und ich meine, so, man kriegt jetzt auch stark mit, wie die einzelnen Folgen aufbauen. Die funktionieren wahrscheinlich jetzt erstmal immer so. Wir kriegen unser Intro, dann kriegen wir den Song, womit irgendwas in der Montage erklärt wird. Relativ schnell. Deswegen kommt wahrscheinlich auch dieser Gedanke dazu, dass sie... Das ist ja kein Gedanke. Deswegen kommt die Kritik auch zustande, dass dazu schnell alles erzählt wird, weil wir gefühlt jede von den ersten drei Folgen mit einer Montage beginnen, in dem Charaktere eben erklärt werden sollen oder in dem Situationen halt erklärt werden sollen, die groß sind, aber schnell mal eben abgehandelt werden. Dann gibt es so ein bisschen Storyplot, dann gibt es einen großen Kampf, wo irgendein krasser Künstler, also Musiker, da seine Musik präsentiert. Finde ich auch mega gut teilweise, nicht alle kriegen mich, aber viele kriegen mich. Und dann gibt es mehr oder weniger so ein Aufbau für die nächste Folge mit so ein Cliffhanger zum Schluss. Funktionieren momentan, also drei Folgen sind, so funktionieren diese drei Folgen. Ich habe Angst, dass das so ein bisschen entlarvend ist, aber...
Ja, es ist halt sehr formelhaftig.
Genau.
Aktuell.
Genau.
Also während sich für mich zumindest noch die ersten, also da gab es ja, also das war auch so die einzige Kritik, die du, glaube ich, damals so ein bisschen hattest, diese Montagen, weil die auch so ein bisschen formelhaftig waren, oder vertausche ich da was?
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich damals gesagt habe, so als Kenner der Spiele, weißt du, dass den Charakteren wahrscheinlich so schnell nichts passiert, die im Spiel spielbar sind.
Ja, die haben halt eine Plot-Armor.
Ja, haben halt dicke Plot-Armor, genau.
Und ja, also irgendwie, also nicht, dass ich mich falsch verstehe, technisch immer noch herausragend, immer noch eine coole Geschichte, immer noch weit vor allem, was so Videospielverfilmungen grundsätzlich oder Serienverfilmungen so grundsätzlich machen. Bloß, das sind für mich so, vielleicht ist das auch einfach ein Gefühl, vielleicht überinterpretiere ich da auch einfach zu viel, aber für mich sind dazu ein, zwei Kratzer im Lack.
Genau.
Die machen das Auto nicht langsamer oder schlechter, aber ist halt Kritik, ne? Also ist halt aktuell, vielleicht mit den nächsten sechs Folgen ergibt sich so ein schönes Gesamtbild wie bei der ersten Staffel, aber aktuell, zumindest mit den ersten drei Folgen, die ich gesehen habe, ist sie im Grunde ein paar Mühpunkte schlechter als die erste Staffel für mich, aber immer noch gut.
Genau. Also die schaut halt immer noch krass aus. Die hört sich gut an, die schaut krass aus und die lebt den Punk. Wie Cyberpunk. Nur halt ist das eher so ein Steampunk. Ich weiß gar nicht, in was für eine...
Ja, ist schon so, Steampunk ist ja auch so ein bisschen Magie mit drin, aber viel, wie gesagt, es geht ja auch viel um Tüftelei mit Jinx und mit Jace, mit seinem Hextech. Und diese ganze Hextech-Sache bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil ich von der geschichtlichen Sache da erwarten soll. Ja. Das, es geht ja viel jetzt um, okay, die haben es geschafft, diese Hextech-Magie vermeintlich zu zähmen und selbst zu benutzen, wovon ja immer abgeraten wurden von vielen Leuten. Jetzt stellt sich heraus, ja, das hat auch Schattenseiten, diese ganze Hextech-Magie zu benutzen. Was ich auch mit dieser Charaktere werden halt so schnell verändert, weil ich glaube, 9 Folgen, okay, Victor, wir wissen, wohin wir mit dem Victor ungefähr müssen, aber Victor wird dann zu so einer Art League of Legends,
Jesus.
Ja, da haben wir schon genug Memes drüber gemacht.
Das ist gefährlich. Die müssen richtig aufpassen. Ich hatte bei der letzten Folge auch, als sie da unten, ne? Wir sind ja im Spoiler-Part.
Ja.
Als sie da unten bei dem Hextech-Herzen, was auch immer das war, sind, richtig Schiss, dass die jetzt einfach sagen, ja, wir fügen jetzt irgendwie Zeitreisen oder alternative Universen ein. Du kannst ja mit dem Kack alles erzählen, was du möchtest. Ich hatte richtig Schiss, dass es in der Richtung irgendwie geht. Weil das fände ich erzählerisch Murks. Aber mal gucken, wo die damit hinwollen. Bis jetzt ist ja noch nichts passiert. Wir haben nur so eine Szene, wo halt ganz viele Jays in einem, vielleicht nur eine Vision oder so fühlt sich das an. Ja, man weiß ja nicht, aber wenn die sagen, hier ja, Alternativuniversum, oder, ja, oder die wollen uns, die wollen, pass auf, die wollen uns jetzt in den nächsten 3 Folgen zeigen, so sieht's aus, wenn keine Ahnung, Vi von mir aus Jinx killt, dann ist da die Zukunft und die nächsten 3 Folgen, weil es ja diese 3 Staffelfolgen sind, so sieht das aus, wenn das eben nicht passiert. Und ich weiß nicht, ob ich das geil finden würde, wenn das passiert. Weißt du, was ich meine? So die nächsten 3 Folgen. Ich hatte auch
schon die Angst, dass
sozusagen auch schon der Abschluss.
Du hast es ja auf Deutsch gesehen. Ich habe jetzt die erste Staffel noch mal versucht, auf Englisch zu rewatchen. Auch natürlich fantastische Synchroarbeit. Mhm. Und da werden die Worte von League of Legends schon sehr aktiv benutzt. So Lanes, Top, Bottom.
Ist das so?
Ja. Das ist krass. Das ist mir jetzt so richtig aufgefallen. Also, die sind sehr gut in den Dialog eingepackt, dass die jetzt nicht so cringe wirken. Dass irgendwie so ein Zeitcharakter mal sagt, ich bin auf der Top-Lane unterwegs gewesen. Aber dieses Top-Bot da wird ja auch immer Lane genannt, diese Brücke, die Linien, die verbinden anscheinend, heißen ja Lanes.
Okay.
Ich habe ein bisschen, also meine größte Angst wäre, dass die in so eine Art Summoner's Rift, wir erklären euch jetzt das Videospiel oder wir wollen dazu einen Link hinmachen und nicht weggehen von ihrem, wir erzählen dir euch eine Geschichte, sondern zu gamey werden.
Ich weiß, was du meinst.
Weil aktuell alles andere als gamey. Es gibt immer so ein paar natürlich Verweise. Hier mal ein kleiner Timo, da mal so ein Side-Joke auf das Game, so ein paar.
Ja, genau, das hat ja die erste Serie.
Das ist ja auch fein.
Hat ja die erste Staffel auch schon gut gemacht. Da gab es ja auch immer so ein paar nette Anspielungen für.
Meine Angst war mit diesem komischen Hextech-Chor von wegen, ja, hier habt ihr jetzt, ne, und dann gibt es ganz viele verschiedene Universes, wie du schon sagst, und da gehen die Kämpfen, die verschiedenen Champions ja gegeneinander und es könnte ja immer anders ausgehen. Aber ich glaube nicht, dass wir da hinsteuern. Das wäre das Worst-Szenario für mich, aber ich denke nicht, dass wir da hingehen.
Hoffentlich.
Hoffentlich, ja.
Oh mein Gott, das wär wirklich gut.
Oh Gott. Ich meine, in 2 Wochen werden wir ja es final wissen.
Ja.
Danach wird ja wahrscheinlich, ich frage mich, vielleicht kommt danach ja auch, weil das so ein riesiger Erfolg für Netflix, Tencent und
Das ist angekündigt. Also, dass da so Spin-off, so eine, wie hieß es im Bericht, Marvelisierung von einem Universum, also
ich meine,
andere Charaktere aus dem. Ja, genau. Ja, also.
Kindertechnisch was über die Jordel machen, wenn sie wollen würden. Die können, also, es muss ja nicht alles, hatten wir ja damals auch zu Marvel gesagt, es muss ja nicht immer alles im gleichen Stil sein. Man kann sich da ja ruhig ein bisschen, also, man kann ja ruhig erwachsene Geschichten erzählen, aber man kann ja trotzdem andere Arten von Geschichten erzählen. Ist ja auch das Schöne an diesen verschiedenen Orten. Man könnte zum Beispiel mit Ezreal so eine Abenteuer-Indiana-Jones-eskes irgendwas machen. Du hast halt so viele Charaktere mit interessanten Hintergründen, dass man da echt was machen könnte. Spieletechnisch kommt das ganze Universum natürlich noch nicht mit, weil die ganzen, also im Grunde, das Witzige ist ja, das eigentliche Videospiel dahinter, für alle, die nicht League of Legends kennen, hat ja mit Story überhaupt nichts zu tun. Also super nebensächlich, die Geschichte. Ich glaube, bei einem MOBA, also wo man gegeneinander 5 gegen 5 Online-Multiplayer spielt, gibt es, glaube ich, nichts Nebensächlicheres als die Story in diesem Spiel. Ist nun mal so.
Ja, ist so.
Und deswegen finde ich es, dieses Legends of Runeterra, dieses Kartenspiel, ist ja sogar jetzt mittlerweile in diese Richtung gebaut worden, weil das kannst du ja nur noch als Singleplayer spielen. Die wollten ja als Konkurrent zu dem Blizzard-Spiel, wie hieß es nochmal?
Hearthstone
positionieren, hat ja gar nicht geklappt. Jetzt ist da mittlerweile ein Singleplayer-Spiel, wo du sozusagen gegen Bots spielst.
Okay, ja, interessant.
Und das geht in die Richtung. Und das MMO, wo ja eigentlich alle Hardcore-Leute warten, die Arcane lieben und die Videospielverfilmung, im Grunde wäre das ja Arcane zum selber spielen, wurde dieses Jahr, Anfang dieses Jahres gesagt, so, yo Leute, unser Chefentwickler ist weg und wir fangen nochmal von vorne an, nach 3 Jahren. Deswegen, das kann auch ein bisschen dauern, aber deswegen finde ich es so interessant, dass gerade diese Serie, vielleicht ist es auch genau das, weil du hast im Grunde so ein White Paper, du hast so ein paar Internet-Webseiten von Charakteren, Bios und sonst nichts.
Ja, und selbst die kannst du auch noch überarbeiten, ja, weil niemand ist da so hart hinter und sagt, aber das steht nicht in den Beschreibungen auf Riot.com zu dem Charakter.
Haben sie auch gemacht, rigoros. Sie sind auch hingegangen und gesagt so, ja, schreiben wir um.
Und ja, warum auch nicht?
Finde ich gut.
Wenn du bessere Ideen hast. Ich glaube,
es wird schwieriger sein, wenn du in World of Warcraft einfach so sagst, so, ja, dieser Swall, der gefällt mir irgendwie nicht.
Der ist jetzt ein Mensch.
Der ist jetzt einfach ein Mensch und kommt aus, was weiß ich, kommt da einfach her. Und dann springen dir aber die Hardcore-Fans halt aufs Dach. Dann hast du halt
wieder diesen Shitstorm. Das darfst du aber in diesem Spiel auch nicht machen. Das Design darfst du ja nicht verändern.
Nee, das nicht. Also die haben eine gute Balance gehalten. Aber ich glaube, da bist du wesentlich flexibler als in einem, wo eine feste Geschichte schon etabliert ist.
Auf jeden Fall.
Wo der Wetshirt-Guy nicht auf deiner Messe auf einmal auftaucht und fragt, was ihr da denn schon wieder für einen Fehler logisch gemacht habt.
Ja, wirklich. Das ist immer gefährlich.
Ja, das gibt's in League of Legends noch nicht so. Okay. Gut. Haben wir noch was zu erzählen oder machen wir nächste Woche mit dem zweiten Akt, also Folge 4 bis 6 weiter?
Genau. Nächste Woche wissen wir einfach mehr dann.
Ja.
Mein Yugi.
Sehr gut. Dann guckt euch Arcane an und wir können dann nächste Woche weiter diskutieren. Nochmal eine Ode an dieses, ich hasse es ja, dass alles auf einmal rauskommt, weil dann fühle ich mich gehetzt und verliere ab und zu mitten in der Serie den Spaß, weil ich einfach zu viel auf einmal konsumiere. Und ich finde es aber auch nervig, dieses einzelne Erscheinen, weil dann denkst du dir, jetzt habe ich eine Folge gesehen und natürlich ist am Ende wieder ein Cliffhanger, dass ich dranbleibe. Aber irgendwie wurde ich nicht satt. Ich habe eine Vorspeise bekommen, aber ich wollte zumindest einen Hauptgang. Und ich finde diese 3-Folgen-Thematik eigentlich ziemlich genial.
Ja, aber ich weiß nicht, ob es wichtig ist, dass die Serie sich darauf, also die Serien, die dann so released werden, sich so ein bisschen auch daran orientieren. Weißt du, den Cliffhanger nach der 3. Folge machen und nicht unbedingt nach der 2. Weil wenn du jede Folge einen Cliffhanger machst, ist es noch nerviger. Aber naja, mal gucken. Vielleicht übernimmt sie ja andere Streaming-Dienste beziehungsweise Netflix für weitere Produkte. Dann mache ich weiter mit einer Netflix-Serie.
Alles klar. Wenn es
genehm ist.
Es ist genehm.
Ich habe eine zweite Staffel geschaut von einer in etwa zur gleichen Zeit. Weiß nicht. Aber auf jeden Fall zur Zeit, als Squid Game Staffel 1 rauskam, kam da auch die erste Staffel raus. Und die ist mehr oder weniger damals von Netflix beworben worden mit der nächste große koreanische Schinken hier von Netflix. Also hat man versucht, die ganzen Squid Game-Leute auf diese Serie zu packen. Was banal ist, weil diese Serie nicht gleich ist oder sehr, sehr unterschiedlich ist zu Squid Game.
Ja.
Aber ich habe mir Hellbound angeschaut. So heißt es, Hellbound Staffel 2. Mal kurz Leute abzuholen. Hellbound ist einfach ein. Wir befinden uns halt in Südkorea. In der Jetztzeit. Und Menschen bekommen gesagt, wann sie sterben werden. Also da kommt so ein geisterhaftes Wesen. Mehr oder weniger ist einfach nur so ein Kopf. Und der sagt, ja du, sag deinen Namen. Wirst du halt sterben. Und dann kommt zu dieser Zeit, hören die dann, also wenn die Zeit gekommen ist, hören die dann Explosionen in weiter Entfernung. Und da kommen so riesige Rauchmonster und verprügeln den. Und prügeln den wirklich quer durch die Stadt, bis sie den dann bewegungsunfähig gemacht haben, um ihn dann irgendwie mit Licht zu verbrennen. Und das ist so banal, wie es klingt, ist es theoretisch auch. Aber diese Viecher, die sind nur da, um gewissen Drive in die politische und zivile oder gesellschaftliche Norm zu packen. Also dadurch, dass jetzt mehrere Leute so eine sogenannte Machtdemonstration bekommen, sagen halt viele religiös-fanatische Gruppen, da hat halt was mit Gott zu tun und da waren halt alle Sünder. Die Regierung versucht halt, diese Gruppe, die immer stärker, immer mächtiger wird, so ein bisschen in Zaun zu halten. Und aus dieser schon radikalen religiösen Gruppe bildet sich noch eine weitaus radikalere Gruppe. So hast du dann so ein Machtvakuum in Südkorea. Keine Ahnung, was in der Rest der Welt passiert. Und theoretisch ist die Zivilisation da mehr oder weniger beendet. Also die normale, so bekannte Zivilisation ist aufgelöst worden. Einfach nur, dass ab und an mal komische, geisterhafte Wesen kommen und Leute verbrennen. So, und jetzt geht's mit der zweiten Staffel weiter. Also wir sind wirklich, also die Korea ist kaputt. Und dieses Ränkespiel wird schön weitergeschmiedet, denn durch die erste Staffel, ohne jetzt zu spoilern, hat sich halt ziemlich viel verändert. Kommen relativ große Twists mitten in der ersten Folge, finden schon statt. Und diese, weißt du, dein Blick als Zuschauer auf diese Gegebenheit, also dass da Viecher kommen, hat sich auch schon 3-4 Mal gedreht und du blickst halt gefühlt gar nicht mehr durch. Und die zweite Staffel versucht jetzt ein Ende zu kriegen. Und ich sag mal so, wenn er jetzt die erste gesehen hat und denkt so, ich möchte gerne wissen, was das ist und woher das kommt, keine Angst, da wird nicht aufgelöst. Das ist ein bisschen enttäuschend vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob da noch eine Folgestaffel kommt, aber theoretisch haben die das Ende der Welt eingeläutet. Und
okay, also sehr religiöses Motiv. Die Rauchviecher sind da am Start, aber sie muss ja sehr erfolgreich gewesen sein, wenn eine zweite Staffel
kommt. Es geht auch um Wiedergeburt. In der zweiten Staffel. Also das ist alles sehr religiös angehaucht. Aber die Regierung versucht ja die ganze Zeit zu sagen, das hat nichts mit Religion zu tun hat. Denn wie gesagt, die Fanatiker sagen halt so was wie so, ja, das sind halt Sünder, die werden jetzt bestraft von Gott. Vielleicht logisch, weil wenn jetzt so Viecher kommen, die dich dann mit in die Hölle ziehen, verbrennen, weil diese Geister, die verschwinden dann einfach, wenn die ihren Job getan haben. In der ersten Staffel findest du heraus, dass es wahrscheinlich nicht Sünder waren, denn ein frisch neugeborenes Kind kriegt halt seine Prophezeiung.
Wird direkt verprügelt.
Ja, mehr oder weniger ist halt so. So ein Kind, also wirklich so ein Baby, ne, liegt da in der, wo werden Kinder nach der Geburt, wo kommen die hin, was ist das, wie nennt man den Raum?
Krippe, also im Krankenhaus meinst du?
Im Krankenhaus, ja. Und da kriegt das Kind auf einmal, ja genau, da kriegt das Kind dann auf einmal hier die Nachricht, so in 3 Tagen wirst du halt verprügelt. Du wirst halt sterben in 3 Tagen. Und nach 3 Tagen kriegt das Kind auch seine Machtdemonstration.
Also im Grunde ist die Serie jetzt aber abgeschlossen?
Ja, die hat theoretisch ein Ende.
Theoretisch ein Ende, aber offen genug, damit Netflix nochmal
Ja, aber wenn du so sagst, ich möchte wissen, also woher die Viecher kommen, was die Viecher sind, ob es wirklich religiös oder nicht, es wird nicht erklärt. Nee.
Okay.
Eigentlich wurde nur dieser, also die wichtigsten Antagonisten und die wichtigsten Protagonisten wurden abgeschlossen, sagen wir mal so. Also wir haben ein Ende, charakter-wise, aber erzählerisch, was das alles bedeutet, ist noch nichts, ist noch gar nichts passiert. Mehr oder weniger so, als wenn ich sagen, also das passiert nicht, aber theoretisch das Ende so, ja, die Regierung hat jetzt eine Atombombe gestartet. Und dann, ja gut, dann fahre ich jetzt mit dem Auto weg. Ende. Also es ist, ich weiß nicht, ob man es enttäuschend nennen kann, weil die Charaktere beendet wurden. Und wir haben eine Frage beantwortet bekommen, die niemand gestellt hat. Auch cool. Aber ja.
Ja.
Hellbound, für die erste Staffel mega geil fanden, wird die zweite Staffel auch cool sein. Für alle anderen würde ich erstmal sagen, guckt euch die erste Folge an. Und ich sag mal so, da kann man eine ganze Menge reininterpretieren. Also Leute, die jetzt wirklich aber da richtig Spaß dran haben. Aber
schon religiös-koreanisch angedeutet oder schon so eher christlich?
Es ist eher christlich.
Okay.
Christlich. Ich weiß nicht, welche Religion die größte Religionsanteil ist in Südkorea. Aber ich sehe die eigentlich nicht so mit dem Christentum verbunden. Kann gut sein, aber
besteht die bedeutendste Religion der Welt, das Christentum, der Buddhismus, der Konfuziusmus und der Islam friedlich neben dem Schamanismus. Nach einer Statistik aus Jahr 2015 gehören 44% der koreanischen Bevölkerung einer Religion an.
Okay, also Deutsche sind eher offen für alles, aber eher geh mir weg mit deiner Religion.
Also laut der Dingens sind 44,9% der Gläubigen Protestanten, also Christen.
Ja, okay. Ja, gut.
Und 18% katholisch. Und 35% buddhistisch.
Ja gut, ist ja auch nicht so wichtig. Man kann es ja auch.
Also, sie haben eine sehr große katholisch-christliche.
Es wird halt nur gesagt, der Gott oder ein Gott macht. Macht das, weil es geht halt nicht wirklich um eine Religion, also eine bestehende Religion, sondern, wie gesagt, die Religion bildet sich ja daraus, dass da, also die Fanatiker, die sagen, die daraus eine Religion bilden, die bilden da nicht eine Religion raus, weil die daran glauben, sondern einfach nur, um Macht zu bekommen. Das wird auch ziemlich schnell klar in der ersten Staffel schon. Und in der zweiten wird halt damit gespielt. Also wie gesagt, du musst die einfach als Organisation sehen, die sich gegenseitig ausspielen wollen. Weißt du, die Speerspitze, das sind diese ganz Radikalen, das sind mehr so weniger so Anarchisten, die wollen halt die Welt einfach nur brennen sehen. Dann gibt's die neue Wahrheit, das ist diese religiöse Gruppe, Fundamentalisten und halt mehr oder weniger die Regierung. Und wir haben Charakter. Also keiner von diesen Gruppen sind gut, ne? Die sind alle durch die Bank weg Vollärsche. Wirklich. Die machen Sachen, du packst sie am Kopf. Du willst sie alle einfach nur zusammenschlagen.
Okay, also so ein bisschen korrupte Regierung.
Ja, genau. Und halt korrupte Religionsgruppe und halt.
Alle sind korrupt.
Anarchisten. Naja, Anarchisten sind nicht korrupt. Die sind einfach nur dumm.
Okay.
Die lassen sich sehr gerne aufheißen. Ich glaube, die sind einfach nur. Die wollen gerne.
Unzufrieden.
Ja, genau. Wir sind unzufrieden. Ja, genau die. Die wollen einfach nur die Leute brennen sehen. Und die sind auch alle die ganze Zeit so geschminkt. Die sehen teilweise auch furchtbar dämlich aus. Für die nicht ganz so ernst zu nehmen sind. Naja. Basiert übrigens auf einem Manga, sehe ich gerade. Ich würde den so sagen, die erste Staffel fand ich sehr gut, die zweite ein bisschen schwächer. Keine Ahnung, die erste 8 von 10, die jetzt 6,5 von 10 oder so, oder dann machst du 4 von 4 von 5 klingt zu gut. Ich habe keine Ahnung. Ja. Zu gut.
Okay.
4 von 5 klingt irgendwie zu gut. 8 von 10 ist ja theoretisch dasselbe. Naja. Gut. Okay. Hast du noch was gesehen?
Ich habe auch eine Netflix-Serie gesehen.
Denn gleich mit dem Film ab.
Easy. Wir haben nämlich... Also, was mag ich gerne? Ich mag gerne auch Korea. Ich liebe Korea.
Und koreanisches Essen.
Koreanisches Essen liebe ich auch. Und vor allem eine Person hat mich damals in einer koreanischen Serie besonders beeindruckt. Das war der Colonel himself, der Westling-Bruder aus Physical 100.
Der macht mit bei einer Serie. Okay, warte, warum eigentlich nicht? Ne? Das ist sowieso alles Schauspieler
irgendwie gewesen. Der ist eigentlich nur MMA-Fighter. Sah aber aus wie der berühmte Colonel von KFC. Und das war dann auch der geheime Link, den sie reingebaut haben. Denn ich habe mir Culinary Class Wars angeguckt. Ein neues Reality-Spiele-Show-Format bei Netflix. Und im Grunde ist das 1:1 das gleiche Konzept, bloß anstatt eingeölte Muskelpakete haben wir jetzt Köche. Wir haben Köche. Oh. Wir haben anstatt 100
Muskelpakete
haben wir 100 Köche. Du hast vollkommen richtig mit koreanischem Essen.
Wir haben nicht, Alter. Wir haben nicht drüber gesprochen, Alter. Das ist so smart.
Ja. Okay, ja, cool. Culinary Class War ist nämlich... Also 1:1 von der gleichen Produktionsfirma. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil es beginnt, wir haben einen leeren Raum mit
Stühlen. Lässt ja auch schon fast genau gleich aus der Raum.
Und dann kommen halt einzelne Leute rein und sagen, wow, hier sind so viele Köche.
Das ist 1:1 derselbe Raum, nur mit so coolen, runden Tischen und
einen
riesen Löffel.
Die haben das Set einfach nochmal recycelt und haben jetzt halt ein Kochduell gemacht. Die Thematik ist aber ein bisschen anders. Ja, da kommen Köche rein, ganz, ganz viele, keine Ahnung, von einem Nudelsuppenkoch irgendwo in Seoul bis zum Michelin-Sterne, 3-Sterne-Koch. Und wir haben sozusagen 80 schwarze Löffel, das sind so die Nobodies, die kriegen auch alle nur einen Spitznamen. Also man weiß nicht, wie die in echt heißen. Und dann gibt es die 20 weißen Löffel, das sind die Sterneköche. Das sind die richtig hoch angesehenen Köche.
Ist das passend? Weil auf den Bildern, die ich sehe, sehen die mit den weißen, auf der weißen Seite ein bisschen casualer aus. Aber kann gut sein, weiß ich nicht. Ich gucke ja gerade nur Bilder, wenn du darüber redest.
Das kann auch sein. Naja, die weißen sind auf jeden Fall die krassen.
Okay, gut möglich.
Glaub zumindest. Zumindest am Anfang ist das so. Denn die sind ja, es gibt dieses Bild, wo sie sich so gegenüberschauen, denn am Anfang ist es so, die 80 Köche kochen etwas und dann gibt es zwei Experten, die das Essen bewerten und nur 20 von den 80 Köchen dürfen weiterkommen. Also 20 normale Köche dürfen sich gegen die sozusagen Sterneköche durchsetzen. Und dann gibt es das große Finale, wo alle gegen alle, also wo die Weißen gegen die Schwarzen kämpfen im ultimativen Battle Royale, was weiß ich. Ja?
Der Köche, das ultimative Battle Royale der Köche.
Und wir haben
das klingt eigentlich super geil.
Es ist auch super witzig. Ich bin jetzt mittendrin, deswegen habe ich es noch nicht komplett durchgeguckt. Ich kann euch aber schon sagen, für alle, die halt Physical 100 gut fanden, werden hier Spaß haben, wenn die das Thema Food und Kochen mögen. Sowohl die Sets sind ziemlich identisch. Also hier sind es halt Küchen, ne, und nicht irgendwelche
Autos. Das ist ein riesiges Schiff nach vorne backen.
Aber vor allem die Tonalität und die Dramatik ist halt genau 1:1 die gleichen. Also wir haben halt wirklich so, jemand kommt rein und alle sagen, wow, den kenne ich. Da kommt aus diesem Off so, wurden so ein paar Zitate rausgenommen. Mhm. Und das hat man halt, das ist halt super koreanisch.
Aber das Coole war ja bei Physical 100, dass du da irgendwie diese 100 Leute hattest, die...
Du hast ja auch komplett crazy Leute. Also du hast irgendeinen Typen, der hat einen Hähnchenkopf auf und ist Mr. Crazy Chicken. Du hast einen Typen, der irgendwie als koreanischer König da verkleidet reinkommt.
Ah, den sehe ich gerade.
Es gibt einen Typen mit einer Elvis-Frisur. Also du hast wieder deine verrückten Leute dabei. Du hast... Die haben super dämliche Spitznamen. Mr. Shy Guy und Buffet Girl und so. Und ja, und das Ziel ist es halt, sobald du unter die Top 20 kommst, dann wird dein Name revealed und dann kannst du sozusagen auch der Öffentlichkeit, die kriegen deinen Namen und es ist dann sozusagen Publicity für dich.
Kann das ich davon was nachkochen?
Bin noch nicht beim Finale angekommen, aber ja? Ich meine, einer brät ein Steak. Einfach nur ein Steak.
Chris. Ja, gut. Ich meine die Sache. die Sache ist ja eigentlich nur, kriege ich da gute Inspiration?
Schwierig. Also das Problem ist, es gibt so drei Arten von Köchen. Es gibt halt die Sterne, also die wirklich auch auf Sternen, die noch keinen Stern haben, aber sehr Sterneköche-mäßig kochen. Mit irgendwelchen super speziellen Zutaten, wo du dir als Normalsterblicher denkst, nope, keine Chance. Dann gibt es halt die Leute, die so easy Sachen machen. So der Hähnchenmann macht halt Sachen mit Hähnchen, immer ein Chicken Sandwich. dann kriegt man nachgekocht. Und dann gibt es halt so vor allem traditionelle Sachen. Und da kann man sich auf jeden Fall mal von dem Namen inspirieren lassen. Da gibt es richtig coole Sachen dabei. Das sind dann aber so ganz alteingesessene, ja, die halt seit 30 Jahren sind die auf, haben die einen Foodtruck oder so. Oder haben irgend so einen kleinen Stand auf dem Wochenmarkt. Und da kann man sich zumindest kulinarisch, auf jeden Fall kann man da was mitnehmen.
Ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, das interessiert ein bisschen mehr als die Physical 100.
Ja.
Denn Körperkult ist bei mir nicht so hoch angesehen wie Essen.
Ja, und hier ist es ganz interessant, vor allem wenn die Juroren rumgehen und sagen, ja, das hat mir bei deinem Gericht nicht gefallen, das ist ganz interessant, dann zu gucken, okay, warum sind die Gerichte durchgefallen? Dann läuft da halt, also der bekannteste Koch Koreas ist sozusagen ein Juror, also spielt nicht selber mit, kocht nicht selber, aber bewertet das Essen. Und der ist halt der einzige Koreaner, der da 3 Sterne hat. 3 Sterne ist die höchste Auszeichnung, die du kriegen kannst in der Küche. Und der wird halt so natürlich sehr dramatisch die Wunderzunge genannt. Der kann nicht alles rausschmecken. Der ist der krasseste der Krassen. Der sagt dann halt so, ja, du bist raus, da ist zu wenig Salz dran.
Wie lange brauchen die für einen Charakter,
um den abzuhalten? So lange, es geht relativ
schnell. Ja, das geht nämlich in deutschen
Folgen. Ich frage mich immer, die müssen halt über mehrere Tage gedreht haben, weil die, sonst müssten 2 Juroren gefühlt. Du denkst dir so, die kochen ein Gericht. Also es gibt so einen Typ, der kocht halt ein Steak und dann gibt es so Buffet-Girl, die einfach so 13 Gerichte gekocht hat, die alle probiert werden müssen und denkst du so, ja, easy, auf gar keinen Fall schaffen die beiden Köche das bei dem Pensum, vor allem was die auch essen, haben das niemals an einem Tag geschafft. Also die spielen auch schon ein bisschen so mit so, das ist schon geskriptet in einer gewissen Art und Weise, aber sehr sympathisch. Deswegen, mir macht die Serie auf jeden Fall mehr, also Physical 100 war einfach so, man sitzt mit mehreren Leuten zusammen, auch online, guckt das zusammen und macht sich drüber lustig. Und hier ist es aber tatsächlich auch, dass das Interesse, weil ich habe Spaß am Kochen, dass die Thematik Spaß macht. Das ist so ein richtiges, also es ist so eine Serie, meine Freundin häkelt dabei und muss sich nicht so viel drauf konzentrieren und kriegt trotzdem alles mit. Also das ist so eine Nebenbei-Serie. Das ist jetzt gutes Reality für mich. Ne, das sage ich nicht häufig, ich hasse eigentlich Reality, aber das ist eine gutes Reality-Format, was mir sehr gut gefällt.
Ja, ich glaube, da gucke ich auch mal rein.
Weil das ist schon Class Wars, also wenn man irgendwie nebenbei was zockt und das anmacht oder häkelt oder bastelt oder Geschenke verpackt, ich glaube, das ist die perfekte Serie auch für Weihnachten. Einfach so nebenbei daherlaufen lassen. Man kriegt alles mit. Wie gesagt, zur Not, die Impression der einzelnen Kandidaten wird 5 bis 6 Mal wiederholt, weil es sehr koreanisch ist. Deswegen easy.
Hammer. Ja gut, sehr schön. Okay, ich habe auch was Leckeres gesehen.
Ja, sehr lecker.
Ich habe mir The Substance angeschaut, nachdem Mubi die Rechte sich geholt hat. Die haben den Film ja mitproduziert, ne?
Ist das so?
Glaube ich wohl. Ich meine, irgendwas so gelesen zu haben. Ja. Na, weiß, wenn nicht halt so ist, dann liegen halt jetzt...
Erfolgreich ist, also der ist erfolgreich, Kritik, Kritiker-wise, ich weiß halt bloß nicht, ob der erfolgreich ist, von Kinokasse. Aber 46,6 Millionen klingt gut. Ich denke, der Film wird nicht zu teuer gewesen sein.
Ja, weiß ich nicht. Denk ich eigentlich auch nicht. Was mich am Anfang ein bisschen verschreckt hat, der Film ist ganz schön lang. Also, du hast ja schon ein bisschen her, dass du den geschaut hast. Du hast ihn ja irgendwie in der Sneak gesehen.
Zweieinhalb?
Zweieinhalb, ja, irgendwie so war. 2:14? Ich weiß es nicht. 2:20. Und ich hatte als erstes ein bisschen Schreck. Oh shit, halte ich da durch?
Oh shit.
Aber der Film, der drückt dich da ordentlich durch. Es gibt Momente, wo ich mir dachte, so, okay, jetzt will der unbedingt noch was erzählen. Weißt du? Ja. Dann wollte er unbedingt noch irgendwie erzählt haben, damit er, weiß nicht, damit man den Charakter besser nachvollziehen kann. Oder weil er die Thematik so gut findet, um so ein bisschen in der Wunde zu drücken, die unsere Gesellschaft davon trägt. Aber dieser Film ist der Hammer. Es ist ein faszinierender Film. Und ich sag mir so, dieser ganze Film ist teils echt, echt ekelhaft. Aber die ekelhaftesten Szenen sind irgendwie die banalsten Szenen. Nämlich relativ am Anfang, als, das ist kein wirklicher Spoiler, als Demi Moore mit Dennis Quaid spricht.
Dennis Quaid, alias Harvey, ihr Produzent.
Ihr Produzent, genau, in diesem Restaurant.
Ja, mit dem Meeres.
Und sie da nur isst und er die ganze Zeit diese Garnelen ausnimmt und isst. Alter, das war so ekelhaft. Oh
Gott. Habe ich auch damals gesagt, diese Kameraführung, die immer so nah dran geht an alles.
Der war permanent bei denen in der Nase gefühlt. Ja. Ganz schlimm, ey. Zwischen den Zähnen. Übrigens auch diese Zahnszene ganz zum Schluss. Kurz bevor der Climax kommt.
Ja.
Wo die Zähne zieht. Alter, das ist auch so schlimm.
Ja, ich meine, wir können ja ruhig ein bisschen spoilern. Ich habe den Film ja damals schon besprochen und auf jeden Fall, du wirst mir ja zustimmen, ist auf jeden Fall sehenswert. Ich fand die 2 Stunden 20, die sind relativ schnell verflogen für mich. Die kam auf, das ist immer ein sehr guter Indikator dafür, dass der Film sehr gut ist. Und ja, also ich habe lange nicht mehr einen Film über einen körperlichen Zerfall so gut gesehen. Und auch einen Film, der so intelligent und smart gefilmt wurde.
Das hat meistens funktioniert. Und das Witzige ist, wenn du Bilder vom Finale siehst und du sagst, das ist ein voll intelligenter Film, dann sagt jeder dir so, bist du dämlich? Das soll ein intelligenter Film sein? Ehrlich.
Das wollte ich dir auch Gott, damals sagen. Ich habe ja damals extra sehr viel um den heißen Brei herum geredet.
Ja, ja.
Das Finale habe ich ja damals gesagt, könnte für einige Leute vielleicht etwas drüber sein.
Oh mein Gott, Alter. Ich habe auch noch nicht. Boah, hui. Ich saß da in meinem Bett und dachte mir so, du Fuck, was ist denn jetzt los? Ach Gott. Ja, Ich meine, das wird aber auch schon so ein bisschen geckig angekündigt. Ja, weißt du, der erste ist irgendwie Elizabeth. Und dann, wenn halt die Geschichte ein bisschen vorangeht und dann um Sue geht, wird dick pinke Schrift zu und dann zum Schluss irgendwie auch Spoiler-Part, ne? Also ich spoiler jetzt, was da steht, das könnte Leute spoilert werden davon. Ich glaube, Monstrum Elizabeth steht da. Ja. Und ich denke so, was zur Hölle? Goddammit, was ist jetzt los? Ach ja, das war faszinierend.
Ja.
Ich meine, der ganze Film ist ja auch so ein Zirkelschluss, ne?
Ja, ich fand den Zirkelschluss tatsächlich sehr schön. Ich habe ja damals genau damit angefangen, so das Einzige, was ich so gespoilert habe, war der Start mit diesem Walk of Fame.
Ja,
mit dem Stern, den Elizabeth Moss, alias dem also Elizabeth Sparkles.
Andersrum. Elizabeth Sparkles.
Sparkles heißt sie? Ja, Sparkles heißt sie. Demi Moore,
genau.
Die kriegt da ja ihren Stern verliehen, der dann wie ihr Körper, warum sie diese Operation, also diese Prozedur über sich ergehen lässt, ja erst macht. Der verdreckt, der geht ein bisschen kaputt, der Zahn der Zeit wirkt da dran und das Ende ist halt, dass dieses Monstrum, was halt noch übrig ist, dieses letzte bisschen,
ja,
auf diesem Walk of Fame halt verendet und dann am nächsten Tag einfach aufgewischt wird.
Ja, aber ich meine, auch von der, kann man das Montage nennen? Ja, eigentlich wohl. Von der Montage am Anfang endet ja damit, dass jemand da irgendwie seinen Burger drauf fallen lässt. Ja. Und dann kommt da irgendwie so eine Tomate oder Tomatensauce raus, hat aber auch schon so unwirklich ekelhaft ausschaut.
Ja, das Essen generell ist ein sehr großer Faktor. Wir haben nicht nur den Produzenten, der es halt wirklich schafft, die ganze Zeit so richtig unangenehm sexistisch, ekelig zu sein, durchgehend eigentlich, sondern...
Ja, der permanent, das ist mit der ekelhafteste Charakter in diesem. Und da muss man sagen, der gibt Monstrum Elizabeth. Ja, und er ist trotzdem der ekelhafteste von
denen. Der ekligste. Aber Demi Moore schafft es halt auch sehr schön, am Anfang noch dieses, ja, okay, ich habe jetzt ein schöneres Ich, ja, also es geht ja darum, im Grunde, man hat ein zweites Ich, was für einen weiterlebt. Ich habe jetzt ein schöneres Ich, das ist doch toll, ich habe im Grunde Erfolg, das bin ja trotzdem ich, auch wenn ich es nicht erlebe. Aber sie richtet mich trotzdem damit zu, indem sie egoistisch ist. Ja,
die Frage ist, erlebt sie das nicht? Also.
Nein. Ich glaube, die Seele und der Geist ist getrennt. Der Körper ist im Grunde. Also im Grunde hast du ein Klon. Im Grunde hast du ein jüngeres Ich erschaffen, was aber komplett von dir losgelöst ist. Aber es ist ja
weil
bisschen wie ein Kind, weißt du?
Ein
bisschen wie ein Kind, was du hast, was ja DNA von dir inträgt. Und das ist ja mein Junge und das ist sozusagen mein Ich, mein neues, erfolgreiches Ich, was da durch die Gegend strampelt.
Ja, weil ich habe, da war ja mehr oder weniger so ein Reveal, weil im Film sagt der Typ am Telefon, auch mit der gleichen monotonen Stimme spricht, sagt ja, denkt immer daran, ihr seid die gleiche Person. Ihr seid eins.
Genau. Ja?
Und zum Schluss, so ein Vor-Climax, der Climax vor dem Climax, brechen die ja damit. Also für mich irgendwie so, ja, vielleicht hat er aber schon die ganze Zeit einfach nur gelogen.
Ich finde ja, also über den Film kann man sich auch so viele Gedanken machen, weil, okay, plakativ gesagt ist es die Angst vor dem Altern und vor allem auch nicht nur in Würde zu altern, weil es gibt ja diesen Typen, diesen alten Schulfreund, der ihre Nummer will, der so extra so ein bisschen als trottelig und auch ein bisschen hässlicher und eigentlich nicht ihrer würdig ist. Und irgendwann merkt sie ja, eigentlich mag ich den ja. Mhm. Und er mag mich halt, obwohl ich in Anführungszeichen hässlich bin.
Ja, ja.
Er mag mich ja trotzdem so, wie ich bin. Und gleichzeitig haben wir hier aber dieses, okay, ich werde hässlich. Ich habe da gibt es dieses Etwas, was sozusagen für mich Erfolg macht. Und jetzt kann ich aber essen, was ich will. Diese Völlerei-Szene einfach, wo sie sich da irgendwelche Sachen
zusammen... Ja, ich glaube, für mich war das, glaube ich, nur Frustessen. Aber gut, ich meine, oh Gott, das zweite Mal Frustessen war ja auch radikal, ey.
Ja. Oh Gott. Und gleichzeitig auch ein bisschen auch aus der Perspektive von, wie wird sie ausgehen? Also von Sue, Sarah Margaret Qualley? Ich habe keine Ahnung, wie man sie richtig ausspricht. Das ist ja die junge Elizabeth Sparkle, die auch so ein bisschen dieses Jugendliche, ja, die Alten sind mir scheißegal. Obwohl sie ja im Grunde von ihr abhängig ist. Und sie sich selber dadurch ein bisschen ins eigene Bein schießt. Im Grunde wird die Symbiose ja perfekt so weiterlaufen, auch wenn das natürlich nicht gesund ist, mit der Thematik umzugehen. Aber wenn beide sich an ihren Vertrag halten, den sie sozusagen mündlich getroffen haben, wird das Ganze ja funktionieren. Aber es funktioniert ja nicht, weil Sue übertreibt und mehr nimmt, als sie gibt. Und dadurch zerplatzt ja diese ganze Thematik.
Ja. Und für alle Politikfans, das passt leider nicht auf unsere aktuelle Zeit in Deutschland.
Nee. Leider nee, nicht.
Da nehmen momentan die Alten zu viel von denen. Aber dafür sind die Jungen noch schön.
Dafür sind die Jungen schön und haben Spaß ja. und haben Sex und Erfolg und Karriere und ja.
Genau. Das ist ja faszinierend. Man muss aber bloß sagen, dass dieser Film auch schon ein bisschen, also er ist drüber. Also man muss es sagen, also alles, selbst ohne das Ende ist dieser Film immer drüber. Immer.
Auch dieser ganze Geheimbund.
Geheimbund. Und die kriegt dieses Mega-Plakat direkt vor ihr Fenster gestellt. Ja, auch super.
Ja, alles sehr inszeniert. Ja. Alles sehr... Also das Drehbuch, wie wir bei Arcane schon hatten, das drängt alles hin, aber es ist halt stilistisch passend. Es ist halt alles so drüber und alles so plastik und ein bisschen alles so ein bisschen überbelichtet, dass es passt. Das, im Grunde auch dieser Sue macht da ihre Aerobic-Show, ist ja auch alles so werbetechnisch so eingefangen, dass es alles fake ist. Es ist alles fake. Diese ganze Medienwelt ist ja auch als fake dargestellt. Dieser ewig lange Gang, der da existiert. Mit diesen 1000 Plakaten von ihr, der überhaupt gar kein Leben hat. Im Grunde ist da das Producer Office und dann ganz langer Gang und das ist es.
Mhm. Das ist komplett bescheuert. Ja. Ja, oder auch einfach nur schon im Badezimmer diese versteckte Tür, die sich da später reinhämmert. Und dann denkst du, ja, okay, da ist unser Architektenhorror wieder. Und irgendwo muss ja das Haus zu Ende sein, beziehungsweise irgendwo kommt ja der nächste Raum, aber nö, einfach nicht. Oder hat die dazu gestellt mit dem Fenster, mit dem Bild? Ich habe das nicht ganz verstanden. Irgendwann nimmt die ja dieses riesige Bild von sich und stellt das weg. Aber ich habe da einfach nur gedacht, die stellt das weg, weil sie halt zu ist und nicht Elizabeth Sparkle.
Nee, ich glaube, Sue packt das weg, oder?
Ja, genau. Weil sie so ist, packt sie das Bild
weg. Ja, ich glaube, das ist so die erste, ich sag mal, Emanzipation von ich will mit dir nichts zu tun haben.
Genau. Und dann baut die ja diesen Raum, diesen extra Raum, wo die Leiche ist das ja nicht, in den anderen Körper, die Matrix versteckt.
Ja, genau. Ja, fantastischer Film. Toller Film.
Genau. Und ich muss jetzt unbedingt ein Mubi deinstallieren, weil die 13,99 kostet.
Ist schon teuer.
Ja, Mubi cool, aber du, ich kann nicht genug Filme gucken, wie die 13,99 mir wert sind. Ich glaube, der hat.
Hey, Johannes,
die Hälfte der Filme schon gesehen, das ist das Problem.
Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, der 8,99 damals für Quibi ausgegeben hat. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, von dem die überhaupt mal jemals eine Rechnung erhalten haben.
Ja, aber du bist auch der einzige Mensch auf dieser Welt, der diese komischen Horror-Anthologie-Serie gesehen hat.
Das stimmt.
Wo ich immer noch nachguck, ob die irgendwo mal 50 läuft.
50 States of Way.
Ja. Vielleicht gibt's sie jetzt irgendwo. Mal gucken. Aber was passiert mit Mubi? Ist das noch? Also es gibt's ja nicht mehr, aber...
Golden Arm. Ich habe keine Ahnung, wo man das gucken könnte. Sender Quibi.
Ja, vielleicht gibt's ja Quibi noch irgendwie.
Nee. Das ist komplett vor die Wand gefahren worden. Gut, ich habe keine Ahnung, wo man das gucken kann. Obwohl, es gibt mittlerweile eine Staffel 2. Huh? Obwohl 2020, die haben direkt 2 Staffeln an.
Ja, die haben ja wahrscheinlich...
Nach der Einstellung von Quibi und Übernahme der Inhalte durch Roku wird der Serie dort auf Roku-Channel am 15. Oktober 2021 erscheinen. Also auf Roku. Was auch immer Roku ist.
Jo, keine Ahnung.
Irgendein anderes Streamingdienst von was auch immer. Gut.
Vielleicht ist das ein Amazon-Channel.
Vielleicht.
Es gibt aber bis jetzt nur 24 States. Ah ne, warte, die Folgen haben Washington 1, 2, Colorado 1, 2, 3.
Ja.
Da müssen sie eigentlich noch ein bisschen was nachzimmern.
Aber an sich ziemlich, also ich fand die Idee halt geil.
Ja, die Idee ist, also von Creepy oder von 50 States of
Von 50 States of Wait. Von Quibi auch, aber integriert in einen bereits bekannten, also keine Ahnung, so in der Netflix-App auf dem Handy? Also
ja, ganz ehrlich, welcher Mensch guckt Netflix auf dem Handy, dann hat das endlich mal eine Bewandtnis.
Ja, also ich meine, ich finde die Idee ja nicht schlecht. TikTok, ich glaube, Quibi war einfach so, Ja, ihr könnt das während der Bahn gucken und Corona. Also 6. April sind die rausgekommen und am 1. April 2020 war der Lockdown in Deutschland. Also ich glaube, da war einfach nicht der beste Veröffentlichung.
Ja. Passiert, ne? Was soll man machen?
Naja.
Gut. Naja. Okay, ich habe soweit nichts mehr. Übrigens
Sam Raimi, der es exklusiv produced hat, ne? Wenn ich bloß mal gesagt habe.
Ja, okay, jetzt habe ich noch mehr Lust, dies zu sehen. Das macht's nicht besser.
Ich habe auf jeden Fall die erste Staffel gesehen.
Mein Gott, versuch mal 50 States of Fright. American Fright Fest.
Ja, da erinnere ich mich sogar noch dran. America's Largest Ball of Twine. Da geht es um so einen riesigen Ball. Also gibt ja immer dieses größte Bratpfanne Amerikas. Größter irgendwas. Und das ist der größte Garnball. Also einfach ein Ball aus Garn. Und dann wird das Kind in den Garnball eingesogen.
Largest Ball of was?
Ja, es
Twine.
Of Twine. Das ist wie so ein, also, wie nennt sich das so? Gestrüpp. So ein Gestrüppball. So ein riesiger Gestrüppball. Das.
Den gibt's halt wirklich.
Ja, natürlich. Die basieren alle auf echten, wie sagt man, Creepypasta. Wenn man Ball of Twine eingibt, dann kommt World Largest Ball of Twine und da
drin. Achso, und dann ist das auch Minnesota steht's hier. Also es steht für Minnesota ist die Serie dann.
Ja,
also die Folge.
Hier sagt er Kansas.
Oder ist der
Minnesota?
Keine Ahnung, ich habe gerade einfach das erste, was kam
steht, bei. Also Google sagt, World's Largest Ball of Twine liegt in Kansas, in Wisconsin, Sun, Corky City, KS. KS steht doch aber für Kansas, oder?
Gut möglich.
Ich habe keine Ahnung, was.
Also hier steht das auch, aber hier steht Minnesota. Alter Amis, ihr kriegt nicht mal Wahlen hin und dann kriegt ihr das auch nicht hin. Was ist denn los mit euch?
Hier der Google The World Largest Ball of Twine sagt, es liegt in Kansas. Ja,
ja okay. Was habe ich denn hier gesagt? It's known as the World Largest Ball of Sissel Twine.
Ah, siehst du, Sissel Twine ist was ganz anderes.
Wound by one man with finished product weight.
Doch, hier Sissel Twine. 8,8. 0.507.47 feet und 20.000 pounds.
Das war ein dummes Thema.
Ja, falls ihr euch mehr interessiert. Also, wenn ihr euch mehr dafür interessiert, ihr könnt es nicht gucken, Pech gehabt, aber ihr könnt euch zumindest die Grundbasis der Horrorgeschichte angucken, indem ihr nach dem World Largest Ball of Twine googelt. Der wird sogar zu Halloween, kriegt da sogar ein Gesicht wie in so einem Kürbis aufgesetzt.
Ja, das ist schon mal gut. So eine riesige Schnur.
Ja.
Ja, okay. Das sieht da dumm aus. Das ist so eine braune Farbe bekommen. Das sieht auch schon nicht mehr lecker aus.
Ah, lol, es gibt eine eigene Wikipedia-Liste mit den verschiedenen Ball of Twine. Largest Ball of Sizzle Twine built by a community. Largest Ball of Sizzle Twine built by a single person.
Heaviest. Ach, den hatte ich gefunden.
Largest Nylon Twin Ball. Alter.
Die Amis mögen
ihre. Die Amerikaner sind komisch. Leute. Da sind wir uns ja seit dieser Woche eindeutig einig. aber ich will mal nicht zu früh die Amis da trash-talken. Wir warten mal unsere Wahl jetzt ab.
Gut. Also, oh Gott. Und die Stimmung ist wieder down.
Und die Stimmung ist wieder down. Mit diesem schönen Downer verlassen wir euch jetzt hier. Ihr könnt uns aber trotzdem, bevor ihr uns verlasst, eine nette Kleinigkeit für uns tun. Und das wäre eine nette Bewertung bei eurem Podcast-Portal eurer Wahl. Und mal bei uns bei der Webseite vorbeischauen, www.medienkneipe.de. Da findet ihr alle Folgen. Da könnt ihr kommentieren. Da findet ihr alle Social-Media-Handles. Und könnt uns da gerne eine nette Nachricht schicken. Und ja, das soll es doch gewesen sein für diese Woche. Ich wünsche euch eine ganz tolle Kinowoche für euch. Und wir sehen uns dann nächste Woche mit dem zweiten Akt der zweiten Staffel von Arcane. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüssi.
Tschüss.